Matthäus 13 zu den Gleichnissen vom Königreich. Königreich der Himmel. Wie gesagt, die Mehrzahl will wahrscheinlich auf den geistlichen Himmel hinweisen, über den diesseitigen Himmel hinaus. Es geht in diesen Gleichnissen um die Königsherrschaft Gottes. Die Königsherrschaft Gottes will aufgerichtet werden in einer von ihm abgefallenen Welt. Menschen sind von ihm abgefallen seit Adam und Eva es diesen Weg einschlugen. Und Gott ist dabei, seit Adam und Eva Menschen zu rufen in seine Gemeinschaft. Und das mündet, dieses Rufen mündet in das Senden seines eigenen Sohnes, wobei es dann heißt, dass die Königsherrschaft Gottes ist herbeigekommen. Das heißt, der König ist da und mit dem König ist die Königsherrschaft Gottes da. Aber insofern auch trotz der Gegenwart des Königs nicht jeder sich rufen lässt, entsteht eine Situation von zwei Kreisen. Der größere Kreis ist der, dass Gott in seiner Welt immer noch König ist, auch wenn nicht alle ihn annehmen. Der größere Kreis ist also der Kreis, in dem Gott sowieso König ist. Der innere Kreis besteht aus denen, die dem Ruf in die Nachfolge Gottes und Jesu gefolgt sind und in dessen Leben Jesus wirklich König ist, sodass wir zwei Felder gleichsam haben in diesen Gleichnissen. Das treffen wir immer wieder an, einen inneren Kreis, einen Kern und einen äußeren Kreis. Etwas Böses bleibt da, etwas, das sich der Herrschaft Gottes noch nicht unterstellt hat. Das müssen wir beachten. Also die Königsherrschaft Gottes in einer von ihm abgefallenen Welt, ein größerer Kreis, wo er König ist, aber ein engerer Kreis, in dem man seine Königsherrschaft annimmt. Wenn es heißt Königreich der Himmel, dann ist das nach hebräischem Sprachgebrauch. Jesus kommt in das jüdische Volk, es besteht aus Hebräern. In diesem Volk spricht man Hebräisch und seit der babylonischen Gefangenschaft und Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft ist Israel so ziemlich geheilt vom Götzendienst, zu dem es immer wieder tendierte, schon nach dem Auszug aus Ägypten, schon in der Wüstenwanderung. Israel schielt immer wieder zu den Göttern der umliegenden Völker. Und wegen dieses Götzendienstes, wegen dieses Abfalls, ist es in die Verbannung geschickt worden, in eine zweifache. Das Nordreich zuerst, dort wurde ja regelrecht der Götzendienst eingeführt als offizieller Götzen, als offizielle Religion, Kälbergottesdienst. Und Israel wird dann, das nördliche Reich, zuvor in die Verbannung geführt, kommt als solches nie mehr zurück. Das Südreich wird auch in die Verbannung geschickt, aber ein Teil darf zurückkehren. Und dieser Teil, der zurückkehrt, scheint nun geheilt zu sein vom Götzendienst. Aber das bringt es mit sich, dass man auch den Namen Gottes in ganz besonderer Weise ehrt und fürchtet. Und es geht etwas zu weit. Man geniert sich, das heißt, man hütet sich manchmal, ihn überhaupt in den Mund zu nehmen. Wir haben drei Hauptnamen im Hebräischen für Gott. Und dann gibt es andere Namen, die sich diesen dreien anschließen können, sodass wir Doppelnamen haben. Aber die drei Hauptnamen sind Gott, also Elohim, und Herr, Adonai, und dann Yahweh, was man nicht weiß genau, wie man es übersetzen sollte. Die Franzosen sagen der Ewige. Ich habe mal eine Zeit lang ewiger Ich Bin gebraucht als Übersetzung, aber das ist vielleicht auch nicht ganz zufriedenstellend, sodass man einfach in der theologischen Sprache Yahweh sagt. Man weiß auch nicht genau, wie der Name ausgesprochen wurde, denn zum letzten Mal wurde er gehört, wahrscheinlich 69 nach Christus auf dem Versöhnungstag. Denn in jenen Jahren war es Sitte, man hat den Namen Yahweh nicht mehr ausgesprochen. Im Hebräischen bestand er aus 4 Buchstaben. Und diese 4 Buchstaben nennt man einfach die 4 Buchstaben. Das ist der 4 Buchstaben Name Gottes. Und in jener Zeit hat man begonnen, unter diesen Buchstaben die Vokale von Adonai zu schreiben, die Laute. Einige, denen dieses fremd war, in der Reformationszeit zum Beispiel vielleicht, meinten, das seien die Vokale für diese 4 Buchstaben. Und dann entstand zum Beispiel der Begriff Jehova. Aber diesen Namen hat es nie gegeben. Das war ein Irrtum. Und heute wendet man sich von diesem Namen oder von dieser Bezeichnung Vokabel ab, weil das ein Irrtum war. Man weiß aber nicht genau, wie diese 4 Buchstaben ausgesprochen wurden. So sagt man heute einfach Yahweh. Wie gesagt, man hütete sich, diesen Namen auszusprechen, weil er ganz besonders für die Juden heilig war. Und man wollte also sich nicht versündigen, obwohl zur alttestamentlichen Zeit der Name durchaus ausgesprochen wurde. Da schlug der Pendel wieder auf die andere Seite aus. Aber auch wenn im ganzen Volk der Name nicht erwähnt wurde, am Versöhnungstag hat der Hohepriester ihn einmal ausgerufen. Aber da der Tempel 70 nach Christus vor dem Versöhnungstag, also im August etwa, verbrannt wurde, also zerstört wurde, hat es kein Versöhnungsfest mehr gegeben wie früher. Sodass, sobald die Leute gestorben waren, die das noch gehört hatten, niemand mehr wusste, wie der Name ausgesprochen wurde. Sodass wir das heute nicht mehr wissen. Stellt Vermutungen an. Was hat man jetzt gemacht? Man spricht diesen Namen nicht aus. So geht man über zu anderen Ausdrücken, denn man will ja von Gott sprechen. Man gebraucht nicht nur den Namen Gottes, Elohim oder Herr, man gebraucht auch andere Wörter. Und eines dieser Wörter ist der Himmel oder die Himmel. Man kann auch Königreich Gottes sagen, man kann Königreich der Himmel sagen, es bedeutet eins und dasselbe. Lukas zieht den Ausdruck Königreich Gottes vor. Er schreibt auch zu Heiden, denen macht das nichts aus. Aber Matthäus scheint doch sein Judenvolk, das Volk Israel, eher vor sich zu haben, wenn er schreibt. Nicht nur, aber doch wohl eher. Und so nimmt er Rücksicht auf ihre Empfindungen und schreibt also Königreich der Himmel. Aber das bedeutet genau dasselbe wie Königreich Gottes. Und auch im Matthäus-Evangelium, wir treffen das vielleicht noch an, kann auch Königreich Gottes gesagt werden. Jesus sagt auch dort im Matthäus-Evangelium Königreich Gottes. Das ist also auch im Matthäus-Evangelium etwas abwechselnd. Manchmal haben Theologen gemeint oder Ausleger der Schrift, das wären 2 verschiedene Königreiche. Und das ist ein Irrtum. Und ein genaues Lesen der Schrift widerspricht dem eigentlich. So viel zu dem Begriff die Himmel, das heißt also eigentlich Gott. Ja. Noch etwas, wir wiederholen von gestern, zur Deutung, und ich gehe einen Schritt weiter, zur Deutung dieser Gleichnisse ist es wichtig zu beachten, dass wir einen Vergleichskern haben. Gleichnisse sind Vergleiche. Mittels einer Geschichte, sehr oft wenigstens, vielleicht hier und da wird ein Bild gebraucht, aber wie beim Sauerteig, aber auch da scheint Jesus an eine echte Geschichte zu denken. Also normalerweise handelt es sich um eine Geschichte, aber in dieser Geschichte hat es einen Vergleichskern. Und dieser Vergleichskern steht oft ganz am Anfang im ersten Satz. Nicht immer, aber in Matthäus 13 wohl meistens. Und diesen Vergleichskern muss man sich merken, sonst kann man irregehen in der Auslegung des Gleichnisses. So kann Jesus zum Beispiel sagen, das Königreich der Himmel ist gleich einem Senfkorn. Da ist der Vergleichskern. Dann muss man ein weiteres beachten. Vom Vergleichskern geht man aus. Aber dann gilt es, beim Wort Gottes zu bleiben, wenn man beginnt auszulegen. Und gerade bei den Gleichnissen fantasiert man sehr schnell. Da kommen einem eifrigen Leser manche Gedanken und manchmal laufen diese Gedanken mit einem weg. Und es gibt andere Ausleger, die haben schon ihr fertiges System, das ist schon parat. Und dann versuchen sie die Gleichnisse so in dieses fertige biblische System hineinzupassen. Das führt dann zu sehr merkwürdigen Auffassungen. Anstatt dass man immer, wenn man zum Wort Gottes kommt, sich selbst und seine Ideen in Frage stellt, das einmal stehen lässt und ganz neu beginnt, das Wort Gottes zu lesen und dieses Wort annimmt, wie es ist. Ja. Alle Schrift ist Gottes Wort. Und wenn wir das Wort lesen, müssen wir das immer beachten. Wir dürfen nie über das Wort Gottes hinausgehen und wir dürfen nie zu Ergebnissen in der Auslegung kommen, die anderen Texten widersprechen würde. Das dürfen wir nicht. Das geschieht aber auch bei den besten Gottesmännern, sodass wir die Gemeinde brauchen, um einander zu helfen. Jesus gibt uns in Matthäus 13, beziehungsweise Matthäus gibt uns aus dem Munde von Jesus in Kapitel 13, 7 Gleichnisse. Die ersten 4 hat er in der Öffentlichkeit vor einer großen Menge gesprochen und die anderen 3 vor seinen Jüngern. 2 von den ersten 4 hat er in Gegenwart seiner Jünger ausgelegt. Die ersten 4 Gleichnisse, wenn wir jetzt den Wortkern, den Gleichniskern beachten, da haben wir im ersten Gleichnis den Vergleichskern nicht im ersten Satz des Gleichnisses. Da sagt Jesus einfach, Vers 3, siehe, der Sämann ging aus zu säen. Das Wort Königreich der Himmel kommt, der Ausdruck Königreich der Himmel kommt nicht vor. Er fängt einfach mit der Geschichte an. Aber in den Versen 18 und 19 verrät uns Jesus den Vergleichskern und dort steht geschrieben, wenn er das Gleichnis deutet, so hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Königreich hört und nicht versteht und so weiter. Da geht es also um das Wort Gottes, um die Saat. Der Sämann kann irgendjemand sein, der es ausstreut. Aber die Hauptsache in diesem Gleichnis ist die Saat, die er dann auf verschiedene Böden fällt. Und je nachdem der Boden beschaffen war, trägt es dann oder geht es dann auf. Also der Vergleichskern, von dem wir ausgehen müssen in dem ersten Gleichnis, ist das Wort des Königreichs, das Wort Gottes. Interessant ist, dass der Begriff des Säens einige Male vorkommt in diesen ersten Gleichnissen. Also wir merken, dass das Wort Gottes einen sehr starken Raum einnimmt in der Verkündigung Jesu. Zweites Gleichnis, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, Vers 24, das Königreich der Himmel ist gleich einem Menschen. Da ist ein Mensch, der Vergleichskern. Und in der Auslegung sagt Jesus, dass er selbst dieser Mensch ist. Der Säher, der Sämann, ist der Sohn des Menschen, der Menschensohn. Da ist er selbst der Vergleichskern und von da aus geht man aus, um das Gleichnis dann aufzufassen. Der Sämann, der Menschensohn des Königreichs, der guten Samen sät. Im dritten Gleichnis haben wir eine sehr kleine Saat, Vers 31, das Königreich der Himmel ist gleich einem Senfkorn. Und die Betonung liegt darauf, dass es eine kleine Saat ist, die kleinste von den bekannten, diesem Volk bekannten Samen. Aber diese kleine Saat hat einen ungeheuer großen Einfluss. Eine kleine Saat, aus der Großes hervorgeht. Das ist das Königreich Gottes. Es beginnt sehr klein, sehr oft, aber kann sehr, sehr viel ausrichten. 31 und 32. Und wir kamen bis zu Vers 33 zum Gleichnis vom Sauerteig. Das Königreich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. Vergleichskern, der Sauerteig. Jesus selbst vergleicht die Königsherrschaft Gottes. Gott herrscht. Das wird jetzt verglichen mit einem Sauerteig und seiner Wirkung. An dieser Stelle kann man Schwierigkeiten bekommen, weil Sauerteig auch sonst wo im übertragenen Sinne gebraucht wird. Und jetzt könnte es eine Hilfe sein, wenn wir uns solche Texte, wir nehmen uns Zeit und weichen etwas ab, wenn wir solche Texte uns einmal vorhalten und sehen, was denn eigentlich geschrieben steht, damit wir nicht irregehen in der Deutung dieses Gleichnisses. Man darf aufschlagen, Kapitel 24. In diesem Text kommt das Wort Sauerteig nicht vor, aber wir haben ein Beispiel, wie man Acht geben muss auf den Wortlaut. Kapitel 24, Vers 43 und auch Vers 44. Das aber merkt, wenn der Hausvater wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn des Menschen Sohn kommt zu der Stunde, da ihr es nicht meint. Und jetzt läge, wenn man nicht aufpasst, jetzt könnte der Gedanke naheliegen, Jesus vergleicht sich selbst mit einem Dieb, nicht wahr? Er sagt, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb käme, der kommt unerwartet. Er wusste das nicht. Hätte das gewusst, dann hätte er zu der Zeit besonders wachen können. Aber er wusste es nicht. Und genau so kommt Jesus selbst. Man weiß nicht, wann er kommt, man muss aber bereit sein, ständig wachen. Aber Jesus vergleicht sich nicht mit einem Dieb direkt, sondern er vergleicht sein Kommen mit dem Kommen eines Diebes. Das tut auch Paulus in 1. Thessalonicher 5, glaube ich, ist es. Und da muss man einen Unterschied machen. Sonst könnten die Gedanken mit einem wieder weglaufen, ja? Ja, Jesus kommt wie ein Dieb. Also, was stiehlt er jetzt, ja? Ah ja, stiehlt seine Gemeinde. Die holt er weg, ja. Und da könnte man so allerlei Lehren aufbauen. Das wäre dann natürlich sehr interessant für eine Gemeinde, die es zum ersten Mal hört, ja. Und die denkt jetzt, Wunder, was für eine Auslegung gehört, ja. Das geschieht sehr oft, so etwas. Aber wir müssen einander helfen und uns fragen, steht es denn eigentlich so geschrieben oder nicht? Jetzt gehen wir zu einer weiteren Stelle, wo der Begriff Sauerteig tatsächlich vorkommt. 1. Korinther 5, Verse 6 bis 8. Euer Rühmen ist nicht fein. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt den alten Säuerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ja ungesäuert seid. Denn auch für uns ist ein Passahlamm geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuertem Brot, mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Jetzt sollten wir auf einiges hier achten. Paulus spricht vom Passafest. Und zur Zeit des Passafestes musste man ungesäuerte Brote essen. Normalerweise aß man gesäuertes Brot natürlich. Die Hefe trägt dazu bei, beziehungsweise der Sauerteig, sodass das Brot aufgeht und dann gibt es besseres Brot. Ist nicht so hart. Aber warum hat man ungesäuerte Brote gegessen? Ist eines besser als das andere? Schmeckt eines besser als das andere? Darum geht es nicht. Der Grund, weshalb es einen Unterschied gibt zu dieser Zeit, ist ja der, dass Israel in aller Eile aus Ägypten ziehen musste. Das Normale war also, dass man mit Sauerteig Brot backte. Das war das Richtige, das war das Normale. In der Nacht, als der Erstgeborene getötet wurde, kam die große Krise und Pharao erlaubte Israel auszuziehen. Und Israel war darauf vorbereitet. Aber man wusste nicht ganz genau, wann das Signal gegeben werden würde, sodass man sich zum Auszug begeben sollte. Man wusste es nicht genau. Aber als das Signal kam, dann mussten sie bereit sein, sofort das Haus zu verlassen. Und das ging so weit, dass man sich nicht einmal hinsetzen durfte zum Essen. Man war ja dabei, das Lamm zu essen, das man gebraten hatte oder geröstet über dem Feuer und Blut war besprengt, alles war fertig. Sie sollten gekleidet sein, Sandalen an den Füßen, Stäbe parat, alles parat und stehend essen, damit sofort, wenn das Signal kam von Mose, man ausziehen konnte. Und das brachte es mit sich, dass man dann ungesäuertes Brot bzw. Teig, Sauerteig, in Tücher tat und die über die Schulter warf und dann weglief. Ja. In derselben Nacht noch sich in die Flucht begab. Ägypter merkten das und ließen sie auch gehen, warfen ihnen gleichsam auch noch Lohn hinterher für den Sklavendienst, den sie geleistet hatten, sodass sie noch allerlei Juwelen und so weiter mitnehmen konnten, die sie dann später gut verwenden konnten beim Bau der Stiftshütte. Aber es ging schnell. Und der Grund, weshalb sie also ungesäuertes Brot essen mussten, war der, dass sie es so eilig hatten. Aber das war nicht das Normale. Aber als Zeichen oder wenn man jedes Jahr dieses Fest feierte, mussten sie sich daran erinnern und dann ungesäuertes Brot essen. Das war zwar nicht so bequem, das war hart, aber man erinnerte sich dann an die Zeit, als sie in Eile aus Ägypten zogen. Das andere, das wir uns merken sollen, ist, dass Paulus in diesem Text nicht nur vom Passafest spricht, sondern von zweierlei Sauerteig. Das heißt, im übertragenen Sinne, er vergleicht Sauerteig mit zweierlei. Er vergleicht es mit der alten Botschaft vom Gesetz oder der früheren Botschaft. Er sagt, so wollen wir, Vers 8, denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern. Und er vergleicht Sauerteig mit Bösen. Aber das heißt nicht, dass Sauerteig böse ist. Ja? Sauerteig ist weder Gesetz noch etwas Böses, sondern Sauerteig ist eine Metapher gleichsam. Eine Metapher ist ein gedrängter Vergleich. Jesus kann sagen, dies ist wie das. Das ist ein normaler Vergleich. Wir sagen wie. Aber manchmal und oft in der Schrift, wir haben es auch dieses Phänomen in unserer Sprache, haben wir einen verdrängten Vergleich. Ein sehr gutes Beispiel. Da hat eine Frau ein sehr gutes Gerät entdeckt und kauft sich das und ist so glücklich darüber. Die Nachbarin oder Freundin kommt vorbei und sagt, schau mal hier, ich habe ein Gerät, das ist so ein Mädchen für alles. Ja. Manchmal wird auch ein junger Mann Mädchen für alles genannt. Ja. Niemand kommt hier auf die Idee, dass das ein Mädchen wäre in Männerkleidung, ja. Dass man sich hier verguckt hätte. Nein, das ist ein gedrängter Vergleich. Oder nehmen wir das Abendmahl. Jesus sagt, dies ist mein Leib. Daran stößt sich Luther. Nun, er war gelehrt genug, das hätte war gar nicht nötig. Aber irgendwie hat er sich da reingebissen. Das kann jeder mal. Aber das hat ungeheure Folgen gehabt. Auch seine Nachfolger haben nie die Zähne loslassen können von diesem. Sie haben sich immer noch verbissen. Aber wir haben kein Problem damit. Wir sagen nicht, dass das Brot sein Leib ist, ja? Wie auch die Katholischen ganz besonders das betonen. Alle drei Konfessionen, die Katholiken, die Lutheraner und die Reformierten, sprechen von der Gegenwart des Herrn Jesus im Abendmahl, wegen dieses Wortes. Die Lutheraner sind etwas schwächer als die Katholiken und die Reformierten sind noch etwas schwächer, die sagen, dass Jesu Gegenwart ist unter den Elementen. Aber wahrscheinlich kommen sie immer noch von diesem Wort her. Und wir, die aus der sogenannten Täuferbewegung kommen, wir sagen, das ist ein Bild. Jesus vergleicht dieses Brot mit seinem Leib. So wie dieses Brot zerbrochen wird, so wird sein Leib zerbrochen, eigentlich geschnitten, ja, nicht nur zerbrochen, mit dem Schwert und mit den Stäben und so weiter geschlagen. Also so wie der Leib der Jesu geschändet wird, so wie das Brot gebrochen wird, so wird der Leib Jesu geschändet. Und Jesus sagt, mein Leib wird gebrochen für euch. Ja? Das ist ein gedrängter Vergleich. Wir kommen nie auf die Idee, dass dieses Brot, das wir nun essen, Jesus wäre, wie die Katholiken das haben wollen. Also solche Vergleiche haben wir und so gebraucht auch Paulus dieses Wort Sauerteig in diesem Text. Und da müssen wir etwas vorsichtig sein also, wenn wir zum Gleichnis wieder zurückkommen in Matthäus 13. So wie Sauerteig wirkt, so wirkt das Königreich der Himmel. Paulus hat nicht gesagt, dass Sauerteig schlecht ist. Die alte Botschaft zum Beispiel war nicht schlecht. Das war Wort Gottes. Aber es wurde abgelöst, weil der Messias kam. Sauerteig ist etwas Gutes, nicht Schlechtes. Aber so wie Sauerteig ausgefegt werden sollte, weil die Kinder Israel schnell aus Ägypten ziehen mussten und jetzt musste man dafür sorgen, dass tatsächlich eine Trennung da ist. Ein neuer Lebensabschnitt hat begonnen. Das wurde dadurch deutlich, dass man allen Sauerteig entfernte aus dem Haus. Ja? Und so wie das geschieht, sagt Paulus, macht auch ihr es in eurer Gemeinschaft. trennt euch von dem, wovon wir uns trennen sollten, und geht den neuen Weg. Aber das heißt nicht, dass Sauerteig immer in der Bibel für etwas Böses steht, wie einige Ausleger das sagen wollen. Das dürfte Jesus nie haben sagen wollen, auch nicht Paulus. Also, wenn wir diese anderen Texte betrachten und den Hintergrund und den Zusammenhang, dann fällt es uns nicht mehr so schwer, dieses Gleichnis so zu nehmen, wie es da steht. Zumal Jesus ausdrücklich sagt, das Königreich der Himmel ist gleich einem Sauerteig. Das Königreich Gottes, die Königsherrschaft Gottes selbst. Gott ist König wie ein Sauerteig. Und das ist nichts Böses, das ist gut. Gottes Einfluss ist ein guter Einfluss. Wenn wir uns das so einmal vorhalten und das Wort Gottes auf uns einwirken lassen, dann fragen wir uns, was wollte Jesus denn eigentlich sagen? Nun, es ist immer noch nicht ganz klar, aber wir könnten versuchen, das anzuwenden. Er bleibt stehen beim Mehl, 3 Scheffel Mehl, unter dieses Mehl wurde dieser Sauerteig gemengt, und er sagt, bis es ganz durchsäuert wurde. Nun, nehmen wir einmal einen jeden von uns. Was geschah, als wir Jesus aufnahmen? Nun, da kam Jesus Christus ins Herz, in unser Leben, sein Heiliger Geist. Wir haben seine Botschaft aufgenommen. Das ewige Leben kam, das Wort Gottes haben wir aufgenommen. Und jetzt fing es an zu wirken. Und Tag für Tag nimmt es seine Wirkung, bis es unser ganzes Wesen durchdringt. Das will die Herrschaft Gottes in unserem Leben erreichen. Er will jeden Bereich meines Lebens beeinflussen. Er will dort König sein. Kein Bereich in meinem Wesen und kein Bereich in meinem Leben, Tag aus, Tag ein, will er König sein. Und das will er nicht nur in jedem von uns persönlich, sondern in dem Maße, wie das persönlich geschieht in einzelnen Menschen, geschieht es auch im Zusammenleben mit Menschen, sprich in einer Gesellschaft. Jesus will, dass ganze Gegenden durchdrungen werden auf diese Weise von seinem Wort Gottes. Es soll ein Gespräch sein. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Es soll gelehrt werden von Generation zu Generation, sodass ganze Dörfer, ganze Städte, ganze Provinzen, ganze Gegenden durchdrungen werden vom Evangelium, von der Botschaft, von der Königsherrschaft Gottes. Nun, genug zu diesem Gleichnis. Wir lesen weiter. Vers 34. Dieses alles redete Jesus in Gleichnissen zum Volk, und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen, damit, und jetzt kommt noch einmal der Grund, den er schon einmal gegeben hatte, vorhin, nach dem ersten Gleichnis, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der da spricht, ich werde meinen Mund in Gleichnissen auftun, ich werde verkünden, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Zweierlei. Er gebraucht eine Art zu reden und er spricht vom Inhalt. Was verborgen war, von Grundlegung der Welt verborgen war. Das Evangelium vom Messias, vom Kommen Jesu, ist zwar prophezeit worden, aber es war nicht so deutlich, wie wenn Jesus selbst kommt und man ihn sieht und ihn hört. Und Jesus selbst sagt nun Dinge, die bis anhin noch nicht so deutlich gesagt wurden. Es war noch etwas verhüllt. Aber diese Botschaft darf nicht zu klar werden, weil Gott barmherzig ist. Und wenn Menschen diese Botschaft nicht annehmen, gehen sie ja verloren. Und Gott will nicht, dass Menschen mit sehr viel Licht verloren gehen. Das würde ihre Verdammnis nur verschlimmern. Ja? Damit sie also nicht noch mehr Licht bekommen, wenn sie sowieso nicht glauben wollen, verhüllt er, was er verkündet. Er tut also zweierlei zur gleichen Zeit. Er offenbart, er enthüllt und er verhüllt. Etwas dringt durch, man bekommt etwas zu hören an Wahrheit, aber nicht allzu viel. Dadurch trennt er die Zuhörer. Der, der überhaupt grundsätzlich interessiert ist an der Botschaft von Jesus Christus, der zeigt dieses Interesse und kommt zu Jesus und zu seinen Jüngern und will mehr hören. Und die anderen, die haben nun nicht allzu viel gehört, die lehnen es ab und die lässt er dann gehen, lässt er ihren Weg gehen. Hätte er überhaupt sie oder sie ganz beim Wort genommen, er wusste ja, dass sie ablehnend waren, hätte er sie ganz beim Wort genommen, dann hätte er überhaupt aufhören können zu predigen, nicht wahr? Hätte er nichts sagen müssen. Aber weil dazwischendrin immer noch solche sein könnten, die offen wären für seine Botschaft, predigt er immer noch, aber in Gleichnissen. Das heißt, etwas verhüllt, damit die, die es dennoch ablehnen wollen, nicht zu viel Licht bekommen. Da entließ Jesus die Volksmenge, Vers 36, und ging in das Haus. Oh, ob es dasselbe Haus war, aus dem er in Vers 1 herausging, wissen wir nicht. Und seine Jünger traten zu ihm und sagten, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sagte zu ihnen, der, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, er selbst. Der Acker ist die Welt. Der Acker ist die Welt. Wo ist das jetzt? Ah, Vers 38. Der gute Same sind die Kinder des Königreichs. Jetzt haben wir einen anderen Samen, ja? Oder besser vielleicht gesagt, schon die Frucht des Samens. Denn vorhin hieß es, Vers 19. So oft jemand das Wort vom Königreich hört und nicht versteht, so kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei welchem es an den Weg gestreut war. Eine Person. Eine Person ist ein Boden und die Saat fällt in den Boden seines Herzens. Hier haben wir Saat als Person, das ist etwas anders, ja, ist etwas anders. Die Saat ist hier Menschen, dort war der Boden Menschen, ja. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Königreichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Vielleicht ein Wort kurz zu Weltzeit. Aion oder Äon sagen wir im Deutschen. Manchmal wird dieses Wort als Zeitalter übersetzt. Das kann gefährlich sein, das kann irreführend sein. Im Grunde gibt es zwei Weltzeiten. Die Zeit der ersten Welt und die Zeit der zweiten Welt. Die zwei Welten überschneiden einander zum Teil. Die erste Welt ist vergänglich, wegen des Sündenfalls und weil Gott sie vergänglich machte. Die zweite Welt ist unvergänglich. Die Zeit der ersten Welt ist begrenzt, also die Weltzeit der ersten Welt. Die Weltzeit der zweiten Welt ist ewig. Manchmal gebraucht man dieses Wort in einem zu begrenzten Sinne, und das kann irreführend sein. Zum Beispiel am Ende von Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch bis zum Ende des Zeitalters, übersetzt man dann. Das ist unnötig. Bis zum Ende der Welt, fertig. Ja. Das Wort kann Welt bedeuten und wird auch so übersetzt in Hebräer Kapitel 1. Ja. Er hat die Welten geschaffen, da steht Aion, ja. Die Weltzeiten, das heißt die physikalische Welt, den Kosmos, das Weltall mit seinen Zeiten. Das Weltall mit seinen Zeiten. Also es kann ruhig, wie Luther es macht, mit Welt übersetzt werden. Vielleicht ist es auch so in einigen von ihren Übersetzungen. Ich habe die Schlachtübersetzung, er sagt, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, aber man könnte auch sagen, das Ende der Welt. Die Schnitte sind die Engel. Vielleicht noch ein Wort zu diesem Begriff. Das griechische Wort ist Angelos oder Angeloi, jetzt Mehrzahl. Das Griechische hat kein Wort für Engel, kein spezielles Wort für Engel. Dafür, für Engel gebraucht es das Wort Bote. Bote ist ja, kann ja irgendjemand sein, der geschickt wird, für eine Aufgabe, um eine Aufgabe zu erfüllen. Ich sage das, weil in Offenbarung 2 und 3 einige Ausleger sich sehr schwer tun und meinen, verpflichtet zu sein, dort mit Engel zu übersetzen. Das ist Unsinn. Ja. Denn das griechische Wort, obwohl Engel von Angelos kommt, Engel ist ja eine deutsche Aussprache des griechischen Wortes, etwas verkürzt, aber nicht weil Angelos Engel heißt, sondern die himmlischen Boten sind. Die Engel sind Boten, ja. Und wenn man das Wort richtig übersetzen will in Offenbarung 2 und 3, dann muss man übersetzen, dem Boten zu Ephesus oder der Gemeinde von Ephesus schreibe. Und jetzt bleibt es offen, wer der Bote ist. Nun, da Menschen wohl kaum Briefe an Engel schreiben, ist Engel auszuschließen, ja. Und das Nächstliegende ist, dass es jemand war in der Gemeinde, der Laufbursche der Gemeinde ist, der die Post abholte, ja, der Verantwortliche in der Gemeinde. Ob er Ältester war oder nicht, wissen wir nicht, ist einfach ein Verantwortlicher wahrscheinlich. Also man soll etwas vorsichtig sein mit diesem Wort Engel. Es bedeutet einfach Bote, aber an dieser Stelle wird es wohl himmlische Boten bedeuten. Also wir tun nicht verkehrt, wenn wir Engel übersetzen. Des Menschen Sohn wird, Vers 40, gleich wie man nun das Unkraut sammelt oder den Afterweizen und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende der Welt. Der Sohn des Menschen wird seine Boten aussenden, seine himmlischen Boten, und sie werden aus seinem Königreich sammeln alle Ärgernisse und die, die Unrecht tun, und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und das Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Königreich. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne. Wer von ihnen bekommt das Blatt von Wolfgang Bühne fest und treu? Ja. Haben Sie den Artikel über die Sonne gelesen? Herrlich, ja? Es lohnt sich, den zu lesen. Es gibt Ausschnitt aus einem Buch über die Sonne. Wenn man da überlegt, wie groß die Sonne ist und dass es noch andere Sonnen gibt, die noch größer sind und so weiter, und wie hell die leuchtet, ja? Und dann werden wir leuchten wie die Sonne. Das ist ungeheuer. Wir wollen uns also merken, was für eine Berufung wir haben, eines Tages zu leuchten. Und wir wollen jetzt schon uns reinigen und Lichter sein in dieser Welt. Wir haben eine sehr hohe Berufung. Noch etwas zu dieser Geschichte, das heißt zum Ablauf dieses Gleichnisses. Wenn man jetzt, Jesus hat ja eine Geschichte erzählt und jetzt deutet er diese Geschichte und die Art und Weise, wie er deutet, ist interessant. Er geht durch die Geschichte, er deutet nicht die Geschichte selbst, sondern die Personen der Geschichte. Der ist der, der ist der, der ist der. So wie die das tun, so werden die das tun. Ja. Es geht hier nicht um notwendigerweise einen genauen Ablauf oder eine vollständige Erzählung des Ablaufes, des Endes der Welt. Wir wissen aus anderen Texten, dass da sehr viel geschehen wird. Und der Tag des Herrn wird ein sehr langer Tag sein, über 1000 Jahre, ja. Wir sollen also nicht dieses Gleichnis nehmen als Modell, als Muster und dann alle endzeitlichen Texte, also eschatologischen oder alle Texte vom Ende der Welt hier hineinpressen oder umgekehrt versuchen, diesen Text irgendwo hinzuorten, als würde das nur ein Teil von dem sein. Dies ist einfach allgemein zum Ausdruck gebracht, was einmal geschehen wird. Jesus nimmt sich gar nicht Zeit, die Details auszuführen. Jetzt noch das letzte Wort, das wir schon gehört haben. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus gebraucht diese Formulierung gern. Und noch später, nach seiner Auferstehung, wenn er über Johannes, die sieben Gemeinden in Kleinasien, ein Wort zu sagen hat, wenn ihnen sie erreichen will. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Nicht jeder hat Ohren zum Hören, ja. Aber wer sie zum Hören hat, der soll sie gebrauchen. Das heißt, noch einmal, wir sollen wirklich hinhören mit einem inneren Ohr und uns merken, gründlich merken, was Jesus hier sagt. Vers 44, jetzt kommen die drei anderen Gleichnisse, die er in der Gegenwart seiner Jünger kurz erzählt. Das Königreich der Himmel ist gleich einem verborgenen Schatz. Jetzt haben wir den Vergleichskern und den müssen wir beachten. Es geht um einen Schatz und dieser Schatz stellt Gottes Herrschaft dar, Gottes Königsherrschaft. In der Geschichte befindet er sich an einem Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Nun, man kann sich das vorstellen. Er ist über irgendeinen Acker, irgendein Feld gelaufen und hat da was entdeckt. Und dann verdeckt er die Sache so, dass kein anderer das so schnell entdecken soll. Nicht, dass er den Schatz notwendigerweise gehoben hat, denn er will ja den Acker kaufen, nicht nur den Schatz haben. Aber er entstellt die Situation etwas, sodass man den Schatz nicht so schnell wiederfinden kann. Und er nimmt sich die Zeit, er muss ja Zeit haben, alles zu verkaufen. Und dann kommt er zurück und kauft den Acker und er weiß, wo der Schatz ist und dann hebt er ihn. Also es geht um Schatz und Acker, Schatz im Acker. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Jetzt könnten wir uns wünschen, Jesus hätte auch hier eine Deutung gegeben, nicht wahr? Ist nicht so einfach. Man darf sich versuchen und alle unsere Versuche werden wohl Versuche bleiben. Aber vergessen wir nicht den Vergleichskern. Es geht zunächst um diesen Schatz und den findet jemand. Das heißt, er findet die Königsherrschaft Gottes. Nun, ich weiß nicht, ob ich es richtig habe, aber ich könnte mir das so vorstellen. Nach der großen Wende, wie man sie so nennt, 89, war plötzlich sehr viel Gelegenheit, das Evangelium zu verbreiten. Man hat sehr viele Bibeln verteilt, auch unter russischen Soldaten. Und dann war es, hat man sich erzählen lassen, wirklich bewegend zu sehen, wie ein Soldat zum ersten Mal eine Bibel in der Hand hat. Dann schlägt er auf, gerade wo er steht, und fängt an zu lesen. Ja. Nicht jeder hat die Königsherrschaft Gottes in diesem Buch gefunden. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Jetzt kommt jemand an einen Klapptisch vorbei in Moskau oder irgendwo an einem Ort. Man hat ja drüben sehr viel, Büchertische einfach, ja, aufgestellt, als Evangelisationsmethode. Gemeinden haben diese Büchertische gehabt und die Leute gingen vorbei und konnten Bücher bestellen, also ausleihen. Leihbibliotheken waren das, ja. Leihbibliotheken, öffentliche Leihbibliotheken. Und jetzt ist da eine Bibel und jemand kommt vorbei, hat noch nie eine Bibel gesehen und er sieht sie und fängt an zu lesen. Und sagte sich, oder vielleicht sind sie sogar, nehmen wir mal an, sie sind zu verkaufen. So. Und er fängt an zu lesen und das interessiert ihn sehr, aber er hat nicht genügend Geld dabei. Und was tut er? Er lässt die Bibel aufheben. Er sagt, die will ich mir kaufen, aber ich habe jetzt nicht Geld. Und vielleicht ist er sehr arm und dann muss er etwas verkaufen, um diese Bibel kaufen zu können. Der Acker ist die ganze Bibel. Der Schatz im Acker ist das Evangelium für sein Herz. Und jetzt geht er und verkauft er etwas, um diesen Schatz zu bekommen. Und im Grunde muss ein jeder von uns, jeder Mensch, muss alles dran geben, wenn er Jesus gewinnen will. Alles dran geben. Er muss alles dran geben, um die Gelegenheit wahrzunehmen, von Jesus zu hören. Es kann sein, dass der Acker eine Zeltmission ist oder ein Evangelisationsabend oder eine Serie, ja? Kann sein. Jetzt ist die Frage, wird er sich frei machen, um dort das Evangelium zu hören, in diesem Acker gleichsam? Und an einem Abend trifft es ihn und er ist bereit, alles dran zu geben, wie Paulus das einmal tat vor den Toren von Damaskus, um diesen Schatz zu bekommen. Manche stoßen sich vielleicht an dem Wort kaufen, aber das ist kein Problem. Die Bibel gebraucht ganz bewusst diesen Ausdruck kaufen an einigen Stellen. Jesaja 55. Ihr, die ihr Geld ausgebt für das, was nicht befriedigt, kommt her zu mir und kauft ohne Geld. Aber warum kaufen? Etwas muss dran gegeben werden. Nicht, dass hier Werte verglichen werden, nicht das. Nicht, dass wir das Evangelium kaufen könnten. Nein, und doch muss etwas abgegeben werden zugunsten des Evangeliums. Das erwartet Gott. Und das nennt die Bibel kaufen. Niemand soll den Gedanken bekommen, dass, wie die Katholiken es sagen, ja, man gibt Geld und dann bekommt man Gnade. Nicht so. Nein, Gott will, dass wir, er will unsere ganze Liebe haben. Oder nehmen wir Offenbarung Kapitel 3. Kauft euch das, was ihr braucht, Salböl. Das heißt, seid bereit, das Wichtigste zu nehmen. Gebt alles dran, um das Wichtigste zu bekommen. Also ich denke, das Wort kaufen muss kein Problem darstellen, wenn wir diesen Schatz als das Evangelium bzw. die Königsherrschaft Gottes in Christus betrachten und diesen Menschen als jemanden betrachten, der diesen Schatz findet. Vers 45. Wiederum ist das Königreich der Himmel gleich einem Kaufmann. Jetzt ist es anders. Jetzt haben wir wieder einen Menschen, der mit dem Königreich verglichen wird, der schöne Perlen suchte, auch ein Schatz, aber jetzt ist es umgekehrt. Als er nun eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Nun, wenn es umgekehrt ist, dann dürfen wir wohl annehmen, dass ähnlich wie bei dem Gleichnis vom zweiten Sämann, es sich um den Sohn des Menschen handelt, der in die Welt kommt, um Perlen, Juwelen zu suchen. Und diese Juwelen findet er individuell. Jesus hat einen Blick für den Einzelnen, für den Nikodemus, für die Frau am Sycharbrunnen, Jakobsbrunnen, für den Einzelnen, für den Zachäus. Er findet eine Perle. Und, ja, wir sagen, Jesus verließ den Himmel, um die ganze Welt zu erlösen. Ja, also hat Gott die Welt geliebt, die ganze Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Alle, ja. Aber wir sagen ja immer wieder, dass wenn ich der einzigste Sünder gewesen wäre, Jesus auch für mich gekommen wäre. Und das ist klar, das ist wahr. Jesus hat sein Leben gegeben für einzelne Perlen. Und jede Seele ist mehr wert denn die ganze Schöpfung. Jesus hat selbst alles dran gegeben, wie er von uns erwartet, dass wir alles dran geben, zu seinen Gunsten. Er verließ seine ganze Herrlichkeit, verkaufte gleichsam im Vergleich alles, was er hatte, und legte es dran auf Golgatha, gab sein Leben für uns, um uns zu erkaufen. Das ist Evangelium, herrliches Evangelium. 47. Wiederum ist das Königreich der Himmel gleich einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und von allerlei Art zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Gestade, an den Ufer, setzten sich und sammelten die Guten in Gefäße, die Faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Jetzt deutet Jesus gleichsam. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Hier haben wir jetzt sehr ausdrücklich oder sehr deutlich diesen Unterschied zwischen dem engeren Kreis und dem größeren Kreis. Die Königsherrschaft Gottes kommt in einen größeren Kreis und zieht, will Menschen anziehen. Und es ist immer so gewesen, dass es viele gibt, die sich anziehen lassen von dieser Botschaft. Aber am Ende der Zeit wird Gott entscheiden, wer wirklich zu ihm gehört und wer nicht. Wir sollen nach Möglichkeit unterscheiden, aber wir können es nicht immer. Und auch wenn wir entscheiden, sind dennoch viele, die meinen, sie sind dennoch Christen, auch wenn wir sie nicht als solche anerkennen. Sodass im Allgemeinen, was die Welt betrifft, es viele, viele Menschen gibt, die sich Christen nennen, die sich für Gottes Anhänger nennen in vielen Religionen, aber eines Tages wird Gott sortieren. Bei diesem letzten Gleichnis merken wir, dass Religiosität es noch nicht ausmacht, sondern Gott wird eines Tages wirklich klar machen, wer unter seine Königsherrschaft gekommen war oder nur allgemein ihn als König anerkannte oder ob er wirklich sein Herz Jesus ausgeliefert hatte. Da sprach Jesus zu ihnen: Habt ihr das alles verstanden? Das Wort treffen wir nicht zum ersten Mal an, nicht wahr? Verstehen? Das hatten wir schon einmal, nicht wahr? Beim ersten Gleichnis. Und dort merkten wir, es geht um etwas anderes als nur um unsere, wie wir Verstehen auffassen. Habt ihr das kapiert? Ja, gleichsam. Nein. Habt ihr das wirklich aufgenommen? Ja. Habt ihr es bedacht? Sie sagten zu ihm, ja, Herr, er hat willige Schüler, er hat echte Jünger. Und das ist wunderbar. Und was sagt er jetzt? Da sagt er zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrter, der für das Königreich der Himmel wie ein Jünger unterwiesen ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Sie sind Jünger gewesen, das heißt, sie haben zugehört und sie haben gelernt. Sie sind unterwiesen worden wie Jünger und sie haben gelernt wie Jünger. Im Grundtext steht das Wort für Jünger. Sie sind unterwiesen worden, wie Jünger unterwiesen werden, und sie haben gelernt, wie Jünger Jesu. Und jetzt sollen sie Lehrer sein. Lernende werden zu Lehrer. Es darf nicht bei ihnen bleiben. Sie müssen es weitertragen. Sie müssen es anderen sagen. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Und wenn ihr das tut, wenn ihr geschickt seid, werdet ihr Altes und Neues weitergeben. Neues und Altes. Das ist Pädagogik. Das braucht es aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil wir so lernen, dass wir zuerst das Alte noch einmal hören und dann wird vom Alten zum Neuen übergegangen. Eine Sonntagsschullehrerin, die nur mit Neuem kommt, wird keinen Anknüpfungspunkt beim Kind haben. Sie muss sich fragen, was kennen die Kinder schon? Und dann muss sie dieses da beginnen. Es muss bei Bekanntem begonnen werden, sodass man das Neue einordnen kann. Und dann bringt man das Neue im Zusammenhang mit dem Alten und so wird das Ganze sinnvoll. Jeder von uns, wenn er etwas Neues hört, versucht automatisch, dieses einzuordnen. Das merkt man, wenn man mal etwas hört, was man noch nie erlebt oder gehört hatte. Dann sagt jemand, das ist unmöglich, das kann es nicht geben. Und schließlich hat man so viel gehört, was es nie geben durfte, sodass man sagt, wie sagt man? Es hat noch nichts gegeben, das es nicht gegeben hatte. Ja. Alles, das es nicht gegeben hat, das hat es schon gegeben. Das Fremde will eingeordnet werden in das Bekannte. So wachsen wir. Es muss eingeordnet werden. Noch ein anderer Grund, weshalb nicht nur Neues, sondern auch Altes gesagt werden muss. In einem gewissen Sinne bleiben wir Kinder. Und Kinder hören gern wieder alte Geschichten. Einfach, weil sie Lust daran haben. Ja. Sie sind ganz zufrieden, wenn die Geschichte genauso erzählt wird, wie sie vorher erzählt wurde. Die brauchen gar nicht so viel Neues. Ja. Die lieben einfach die Geschichte selbst. Ja. Wir sind verwöhnt. Wir müssen immer das Neue haben, das noch nie. Aber die lieben das, was da ist. Ja. Und so sollten auch wir Kinder sein. Wir brauchen auch das Alte. Und in der Gemeinde muss immer wieder das Alte gesagt werden. Es gibt noch einen dritten Grund. Weil wir das Alte noch nicht so richtig gelernt haben. Ja. Da ist die nette Geschichte, die haben Sie vielleicht schon gehört, von einem Prediger, der in eine Gemeinde kam und predigte, ja, gute Predigt, ja. Nächster Sonntag, dieselbe Predigt. Naja, der neue Prediger hat vielleicht nicht so viel auf Lager. Nehmen wir mal so hin, ja. Dritter Sonntag, wieder die gleiche Predigt. Ja, die ist ein bisschen zu viel, ja. Und kommen Sie zu ihm und Sie haben jetzt schon zum dritten Mal dieselbe Predigt gepredigt. So, haben Sie nichts anderes, so ungefähr? Dann sagte er, ich habe noch nicht gemerkt, dass Sie diese Predigt wirklich gelernt haben, dass Sie darauf eingegangen sind, dass Sie gehorsam sind. Und bis Sie gelernt haben, was Sie hier gepredigt haben, warum sollte ich dann noch eine andere Predigt haben? Wir müssen das Alte hören, weil wir es nie ausgelernt haben. Und ein vierter Grund, weshalb Altes und Neues gebracht werden muss, weil es normal, wenn es normal zugeht in einer Gemeinde oder in einer Gemeinschaft von Menschen, da gibt es solche, die sind schon länger gläubig und einige sind noch nicht so lange gläubig. Und was für einige alt ist, ist für andere neu. Sodass beides Altes und Neues gesagt werden muss, weil es für einige immer neu ist. Ja? Also Jesus ist sehr weise und er weiß genau, was er gesagt hat, wenn er sagt, Altes und Neues. Und so müssen wir bereit sein. Auch wenn es schon bekannt ist. Da hörte ich mal von einem Mann, der sagte, er wüsste nicht mehr, wo er in der Bibel lesen sollte, denn er hätte schon einmal alles gelesen. Da frage ich mich, ob er es wirklich gelesen hat. Ja? Hat er wirklich alles gelesen? Als er es las, hat er wirklich gelesen, ja? Denn wenn er es wirklich gelesen hat, ja, dann ist noch die Frage, war es für ihn überhaupt interessant oder ist sein Herz verhärtet? Ja. Aber wenn er Christ ist, und dies war ein Mann, der Christ sein sollte, ja, dann ist es Wort Gottes, dann ist es Manna, ja. Dann ist es kostbar. Und dann will ich es immer wieder hören wie ein Kind. Denn in diesem Alten liegt ein unergründlicher Boden, ja. Wir kommen nie zum Boden von diesem Alten. In jedem Vers liegt so viel, dass wir nie genug lesen können.